Mein Name ist Walter Wandtke. Namens des Medienzentrums Ruhr freue ich mich, hier einen Podcast anlässlich des 100. Geburtstags von Ernst Schmidt vorstellen zu können. Ernst Schmidt, der am 12. Oktober 1924 in Borbeck geboren wurde und am 16. Dezember 2009 verstorben ist, hatte in seinem bewegten Leben sehr unterschiedlichen Idealen angehangen. Für uns heute in Essen Lebende hat er aber vor allem wichtige Widerstandsmomente und Schicksale aus der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur und des Grauens im Zweiten Weltkrieg vor dem Vergessen gerettet. Erinnerungsschätze, die uns jetzt davor bewahren können, den Kampf um unsere lebendige Demokratie zu verlieren. Der folgende Podcast ist die Überarbeitung einer Bürgerfunk-Radiosendung der Neuen Essener Welle, die im Oktober 2004 produziert wurde. Die Moderation hatte Jörg Bienhold übernommen. Die öffentliche Lesung aus der Autobiografie von Ernst Schmidt mit dem Titel »Vom Staatsfeind zum Stadthistoriker« fand in der Alten Synagoge Essen statt.
Im Folgenden befassen wir uns mit einer Autobiografie einer beeindruckenden Persönlichkeit aus dem Ruhrgebiet. Es geht um den Essener Stadthistoriker Dr. Ernst Schmidt. Schon der Titel des Buches, der da lautet »Vom Staatsfeind zum Stadthistoriker«, lässt auf ein bewegtes Leben schließen. Doch gibt das Buch nicht nur Informationen zu Schmidts Werdegang. Vielmehr liefert es auch am Beispiel Schmidt viele interessante Details aus der deutschen Nachkriegsgeschichte. Als Stichworte seien hier Kalter Krieg und Kommunistenhatz, aber auch Dogmatismus und Hierarchie in der KPD und ihrer Nachfolgeorganisation genannt. Kommen wir aber wieder zu Ernst Schmidt. Am 12. Oktober 1924 in Essen-Borbeck geboren, verbringt er eine recht gewöhnliche Jugend. Ebenfalls nicht ungewöhnlich ist seine Begeisterung für die Hitlerjugend, in die er 1936 eintritt. Doch hören Sie Ernst Schmidt selbst beschreiben, was er damals empfand.
Wann ich in die Hitlerjugend eintrat, weiß ich nicht mehr genau. Spätestens aber mit dem Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936 hätte es an mir gelegen, wäre ich längst früher eingetreten. Mich reizte nicht nur die Uniform, nein, mich reizte auch das Ganze drum und dran. Ich glaubte, was man uns sagte, glaubte es Wort für Wort, mehr noch, ich plapperte es nach und agitierte in gleicher Weise. Hinter Fanfaren, Landsknechtstrommeln und fliegenden Fahnen marschierte ich bald im Gleichschritt durch die Straßen unserer Stadt, brüllte die Parolen der Nazis und sang ihre Lieder.
1942 wird Ernst Schmidt Soldat und zieht kurze Zeit später in den Krieg. Hier beginnt seine Begeisterung schnell nachzulassen. Zweifel kommen auf, als er beobachtet, wie Deutsche ein Massaker unter der wehrlosen Bevölkerung eines ukrainischen Dorfes anrichten. Schmidt übersteht den Krieg unverletzt und kommt in russische Gefangenschaft. Ende 1945 dann besucht er für ein halbes Jahr eine Antifa-Schule. Hier kommt er das erste Mal mit kommunistischen Ideen in Berührung.
Neben Lektionen zur deutschen Geschichte standen auch Karl Marx und Friedrich Engels auf dem Lehrplan. Mir war inzwischen klar geworden, dass deren Lehre sich vom Christentum distanzierte. Ich stamme aus einer sehr frommen evangelischen Kirche. Der russische Lehrer, der an unserer Schule unsere Klasse mitbetreute, beantwortete meine Frage dazu mit den knappen Worten: Sie glauben, ein Marxist weiß. Ein Ausspruch, den ich mir später auch oft aneignete. Die Lektionen über die marxistische Ökonomie und die Lehre vom Sozialismus weckten natürlich mein Interesse. Sie ließen mich nachdenken und sie überzeugten mich zunehmend. Ganz besonders waren es jene Thesen, die davon ausgingen, dass der gesellschaftlichen Produktion die private Aneignung gegenüberstünde. Nur wenige Reiche eigneten sich diese gesellschaftliche Produktion an und vermehrten auf diese Weise ihren persönlichen Reichtum. Die Arbeitskraft der Menschen sei eine Ware, allerdings eine ganz besondere. Sie besitze die Eigenschaft, mehr Werte zu produzieren, als sie selbst benötigte, um anderntast wieder arbeiten zu können. Der so erzielte Mehrwert komme nicht der Gesellschaft, sondern jenen zugute, die sich der wahre Arbeitskraft bedienen. Folglich würden die einen immer reicher und die anderen immer ärmer. Abends lag ich oft wach. Das Gehörte versuchte ich mit der Realität zu vergleichen. Dabei kamen mir Namen wie Krupp-Stinnes Thyssen und andere in den Sinn. Gehörten sie nicht auch zu jenen, die ihren Reichtum der gesellschaftlichen Produktion und der privaten Aneignung verdankten? Hatten sie nicht auch an dem gerade zu Ende gegangenen Zweiten Weltkrieg mit seinem sinnlosen Sterben verdient? Ohne es begriffen zu haben, beschritt ich den Weg, der mich zum Kommunisten machte.
Nach dem halben Jahr Antifa-Schule wird es Schmidt dann erlaubt, zurück nach Hause zu fahren. Schon auf dem Weg wird er mit den alten deutschen Traditionen konfrontiert.
Am Abend des 22. September 1946 traf unser Zug in Frankfurt an der Oder ein. In Marschkolonne ging es vom Haltepunkt in das Quartierlager Gronenfelde. Hier wurden wir registriert, erhielten einen Heimkehrerpass und von der Volkssolidarität 3 Mark. Dafür kaufte ich mir 3 Broschüren von Marx und Engels, das Manifest der Kommunistischen Partei und 2 andere, die sich mit der marxistischen Philosophie beschäftigten. Ich wollte also den Unterschied zwischen Christentum und Marxismus erforschen, den man auf der Schule nicht kennenlernte. Nach kurzem Aufenthalt in Frankfurt an der Oder fuhren wir weiter in Richtung Westen und passierten die Zonengrenze. Endstation war das Flüchtlingsdurchgangslager Friedland an der Leine. Anders als in Frankfurt an der Oder trugen jene, die uns registrierten, keinen Zivilanzug, sondern Uniformen der ehemaligen Waffen-SS. Lediglich Totkopf und Kragenspiegel waren abgetrennt. Von der britischen Besatzungsmacht interniert, wurden sie hier zu Registrierarbeiten herangezogen. Der britische Lagerkommandant als auch den ehemaligen SS-Leuten war bekannt, dass wir Kursanten einer sowjetischen Antifa-Schule waren. Von einem der internierten SS-Leute gefragt, welcher NS-Organisation ich angehört hätte, nannte ich ihm die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend und die darin ausgeübte Funktion eines Jungenschaftsführers. Der Fragesteller sah mich finster an und zischte mir die Worte entgegen, Sie sollten sich schämen, dass Sie Jungenschaftsführer waren. Als ich ihm antwortete, das tue ich auch, vernahm ich sein verächtlich ausgesprochenes Pfui Teufel. Dann durchsuchte er meine Habseligkeiten. Dazu gehörten auch die in Frankfurt an der Oder gekauften 3 Broschüren. Ihm war sofort klar, was er in seinen Händen hielt, denn er warf sie mit den Worten, diesen Scheißdreck brauchen wir in Deutschland nicht, in den hinter ihm stehenden Korb für konfiszierte Gegenstände.
Trotz der Probleme mit den Nazis gelangt Ernst Schmidt dann doch wohlbehalten nach Essen und er hat Glück. Obwohl die Stadt großteils zerstört ist, findet er nach kurzer Zeit seine Familie, die den Krieg unbeschadet überlebt hat. Kurze Zeit später hat er wiederum ein Schlüsselerlebnis, welches ihn in Richtung KPD führt.
Andern Tags ging ich mit meinen Eltern zum Kruppsaal. Dort fanden wieder evangelische Gottesdienste statt. Bei unserem Eintreten richteten sich viele Blicke auf uns. Man hatte mich erkannt. Wieder einmal war einer nach Hause gekommen. Es war lange her, seit ich zuletzt hier gewesen war. Es war wie früher. Die Liturgie und die Lieder der Gemeinde. Aufmerksam lauschte ich der Predigt. Plötzlich hörte ich den Pfarrer sagen, sind wir nicht erschüttert über das, was jenseits der Oder geschieht? Sind wir nicht erschüttert über die Deportation deutscher Arbeiter nach Russland? Immer wieder gingen mir diese Worte durch den Kopf. Ich erinnerte mich an meinen letzten Gottesbesuch in diesem Hause. Damals endete dieser mit einem Fürbittegebet. Darin hatte es geheißen, Gott segne den Führer und seine Truppen. Warum war man damals nicht erschüttert gewesen über das, was jenseits der Oder geschah? Warum war man nicht erschüttert gewesen über die Deportation von Zwangsarbeitern nach Essen, die hier Unmenschliches ertragen mussten? Innerlich empört war ich nahe daran, aufzuspringen und einen Zwischenruf zu wagen.
Im September 1946 tritt Schmidt in die KPD ein und entwickelt sich schnell zum Funktionär.
In der Kommunistischen Partei habe ich bis zum Verbot der KPD 1957 war ich tätig, hatte Funktionen in der Partei. Man kann ruhig sagen, Spitzenfunktionen. Ich war eine Zeit lang der erste Sekretär der Partei in Essen, später Mitglied des Landessekretariats. Nach dem Verbot der Kommunistischen Partei habe ich weitergearbeitet. Ich habe 1958 den ehemaligen ersten Essener Oberbürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg, der einer Stadtverordnetenversammlung vorstand, Heinz Renner, ein Kommunist, zur Landtagswahl 1958 habe ich ihn getragen als Wahlvertrauensmann. Damals hat der Kreiswahlausschuss Essen einmütig diese Kandidatur von Renner als parteiloser Kandidat, die KPD war verboten, bestätigt mit allen Parteien. Es gab einen Einspruch des Landeswahlausschusses und im Landeswahlausschuss haben die Vertreter der CDU für Renner gestimmt, weil man ganz offensichtlich glaubte, auf diese Weise der SPD-Stimmen abzunehmen. Die SPD und das Zentrum haben gegen Renner gestimmt. Damit war die Kandidatur abgelehnt. Renner durfte nicht kandidieren und die CDU-Regierung hat dann unmittelbar danach gegen mich ein Verfahren wegen Staatsgefährdung eingeleitet mit der Begründung, damit hat Schmidt die illegale KPD versucht zu forcieren. Das ist ein Verstoß gegen das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das am 17. August 1956 die KPD für verboten erklärte. Ich habe dann auch noch in dieser Zeit, und zwar ab 1958, habe ich eine kleine Zeitschrift herausgegeben, völlig legal. Sie nannte sich Der Ruhrbote, erschien alle 14 Tage. Sie wurde dem Innenministerium in Düsseldorf kundgetan. Das Innenministerium hat von jeder Ausgabe ein Belegexemplar bekommen. Und in dieser Zeitung habe ich mich ganz scharf auseinandergesetzt mit ehemaligen Nazirichtern. Ein der eklatantesten Fälle war der Fall des Landgerichtsdirektors Dr. Kowalski. Da es damals kein Datenschutzgesetz gab, konnte ich die Namen offen aussprechen, ohne dass mir etwas geschehen konnte. Ich schrieb also über diesen Fall. Kowalski war in Essen Landgerichtsdirektor und er hatte während der Nazizeit einem Sondergericht in Leslau in Polen angehört und einen polnischen Arbeiter deshalb zum Tode verurteilt und hinrichten lassen, weil er den Hund eines deutschen Zollbeamten hinter dem Ohr verletzt haben soll. Das hat dieser polnische Arbeiter bestritten. Aber bei einer Vernehmung des Gerichtes ist der Hund mit dem Zollbeamten in den Raum gekommen und siehe da, der Hund hat gebellt und ist wütend auf den Angeklagten zugegangen, worauf die Richter schlossen, Der Hund hat seinen Feind wiedererkannt. Ein Hund in einem Verfahren gegen einen Menschen als Zeuge. Und da es ein deutscher Hund war, wurde der Pole deshalb zum Tode verurteilt, weil er deutsches Eigentum beschädigt hatte. Und auf Beschädigung deutschen Eigentums stand nach der Polenstrafordnung die Todesstrafe. Und deshalb hat man ihn hingerichtet. 1960 im Juni habe ich eine kleine Broschüre herausgegeben, die lautete: Wir klagen an, NS-Richter und Staatsanwälte in Essen. 3 Tage später saß ich zunächst im Polizeigefängnis und anschließend im Untersuchungsgefängnis.
Angeklagt wird Schmidt und nicht nur er, schließlich wegen Tätigkeiten gegen die Verfassung und Zuwiderhandlung gegen das KPD-Verbot. Trotz sehr fragwürdiger Beweise und vieler Proteste wird Ernst Schmidt schließlich im Juli 1963 zu 1 Jahr und 3 Monate Gefängnis verurteilt. Eine Revision gegen das Urteil wird abgelehnt. Heute ist mittlerweile bekannt, dass einige der urteilenden Richter während des Krieges Nazis waren und sich mit Terrorurteilen hervortaten. 1963 hatte das offensichtlich keine Bedeutung mehr. Am 17. Juli 1965 tritt Ernst Schmidt seine Strafe an. Aufgrund eines Gnadengesuchs wird er jedoch Ende 1965, kurz vor Weihnachten, auf Bewährung entlassen. Schmidt widmet sich nun zunehmend der Archivarbeit. Mit Freunden und Gleichgesinnten recherchiert er in Sachen NS-Zeit. 1973 entsteht die erste Ausstellung zum Thema. Im Frühjahr 1979 erscheint Schmidts erstes Buch aus der Reihe Lichter in der Finsternis, Widerstand und Verfolgung in Essen 1933 bis 1945. Zudem wird er einer der Initiatoren der Gedenkstätte Alte Synagoge in der Essener Innenstadt. Noch viel gäbe es über Ernst Schmidt zu erzählen, sei es die ungewöhnliche Art, wie er ohne je studiert zu haben einen echten Doktorgrad bekam oder wie Schmidt zu der Entscheidung kam, trotz jahrzehntelanger Aktivitäten für die kommunistische Bewegung letztendlich mit der DKP im Jahre 1982 zu brechen. Mehr Informationen zu Ernst Schmidt gibt es in seiner Autobiografie. Die hat den Titel Vom Staatsfeind zum Stadthistoriker, ist im Klartext Verlag erschienen.
Am 1. September 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Ich war damals Lehrling im ersten Lehrjahr, lernte bei einer Essener Zeitung, dem Essener Lokalanzeiger, kaufmännischer Angestellter, war sehr eng beschäftigt dort mit Verlagsfragen, aber ich wurde auch schon als Lehrling im ersten Lehrjahr eingesetzt in den redaktionellen Betrieb der Zeitung. Und die Ereignisse jener Tage vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und danach habe ich sehr bewusst erlebt, gerade in dieser meiner Tätigkeit. Ich kann mich sehr gut erinnern an den Gauparteitag der NSDAP 1939. Er fand statt auf dem sogenannten Gaufeld in Berge-Borbeck. Auf dem Gelände hatte früher einmal die Phönixhütte gestanden. Diese Phönixhütte, die dann in den 20er Jahren stillgelegt wurde, verbreitete sich über das Gelände zwischen Friedrich-Lange-Straße und Hafenstraße, also in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes Berge-Borbeck. Schräg auf der anderen Seite lag dieses riesige Gaufeld und das stand im Juni 1939 ganz im Zeichen des Gauparteitages. Schon in den frühen Morgenstunden waren die Formationen der SS, der SA, der Hitlerjugend, des Bundes Deutscher Mädchen, Luftschutz, Wehrmacht aufmarschiert und in den frühen Nachmittagsstunden erschien dann Goebbels, der aus seiner Tätigkeit im Ruhrgebiet vor der Machtübernahme Hitlers Beziehungen zu Essen hatte. Er sprach auf dem Gaufeld, als er begann, weinte der Himmel, es regnete. Dennoch ließ sich Goebbels nicht davon abhalten, einige seiner Kernsätze von sich zu geben. Ich kann mich erinnern, dass er vom Lebensraum im Osten sprach, den man notwendig brauche, dass er davon sprach, dass es im Wortschatz der NSDAP ein Kapitulieren nicht gebe. Das Wort Kapitulation ist aus unserem Wortschatz gestrichen. Alle diese Worte und Aussprüche mahnten eigentlich die Anwesenden, dass sich in absehbarer Zeit doch irgendetwas ereignen könne. Aber ich habe mit den anderen Heil geschrien, weil ich zu dieser Zeit manipuliert von den Ideologien der Nationalsozialisten glaubte, das sei der richtige Weg. Ich kann mich erinnern, dass ein Jubel ausbrach, als Goebbels endete. Der Gauleiter Terboven, der spätere Reichsstatthalter in Norwegen, sprach dann einige Worte. Essen stand am Abend im Zeichen eines großen Vorbeimarsches an der Freiheit. Das war also sozusagen die Ouvertüre zu dem, was kommen sollte. An ein Ereignis erinnere ich mich noch sehr gut. Im August 1939 ordnete die Reichsregierung die Errichtung einer Volkskartei an. Alle Jahrgänge von 1924 bis 1869 wurden erfasst. In diese Kartei wurde eingetragen Personalangaben, Schulbildung, Luftschutzausbildung, Wehrdienst, Wehrübungen, Führerschein und anderes. Der Essener Lokalanzeiger, bei dem ich eine Lehre absolvierte, die Geschäftsstelle war in Essen-Borbeck nahe dem Germaniaplatz, an der Ecke Schmaler Straße, dem damaligen Exerzitienhaus der katholischen Kirche gegenüber. Sie veröffentlichte dazu einen ausführlichen Artikel. Es war genau am 8. August 1939 und dabei unterlief der Zeitung ein ernsthafter Druckfehler, der die Gestapo veranlasste, Untersuchungen vorzunehmen. Ich habe kürzlich diesen Artikel in der erhalten gebliebenen Zeitung wieder entdeckt und ich möchte ihn einmal vorlesen. Aufstellung der Volkskartei, so lautete in die Überschrift. Und dann der Text. In Essen erfolgt die Ausgabe der Karten bis zum 12. August. Am 20. August werden die Karten wieder eingezogen. Erfassung der Jahrgänge 1924 bis 1869. Die Reichsregierung hat die Errichtung einer Volkspartei angeordnet, die nach Geburtsjahrgängen geordnet alle deutschen Staatsangehörigen umfasst. Die Volkspartei, die demnächst im Polizeibezirk Essen, einschließlich Kettwig, von der staatlichen Polizeiverwaltung geführt wird, stellt eine Ergänzung der polizeilichen Melderegister dar und soll als Erfassungsmittel für bestimmte Personengruppen, zum Beispiel der Impf- und schulpflichtigen Kinder, der für die Aufnahme in das Jungvolk, die HJ und den BDM heranstehenden Jugendlichen, der Arbeitsdienst und Wehrpflichtigen dienen. Die Volkskartei soll aber auch darüber hinaus Auskunft geben, ob und in welcher Weise der Einzelne im Sanitätsdienst oder Luftschutz ausgebildet, in der technischen Nothilfe oder im Roten Kreuz tätig ist und ob er seiner Arbeitsdienstpflicht und seiner Wehrpflicht genügt hat. Zweimal in diesem Artikel war also das Wort Volkskartei in Volkspartei umgewandelt worden. Das war natürlich etwas ganz Besonderes. Die NSDAP galt als die Volkspartei und jetzt, so konnte der Leser entnehmen und viele haben sicherlich geschmunzelt, gründet der Führer eine Volkspartei. Einige Tage vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, am letzten Augustsonntag, hatte ich als Lehrling eine ganz besondere Aufgabe zu erfüllen. Am 26. August 1939, ein Samstag, der letzte Samstag im August, wurde ich beauftragt, gemeinsam mit dem Redakteur das Kriegerfest in Borbeck wahrzunehmen. Es fand also immer so um diese Zeit im September mit großem Trara statt. Der Kriegerverein, die Borbecker Krieger, hatten dazu aufgerufen. Und der Redakteur, mit dem ich diese Veranstaltung besuchte, hat darüber einen Artikel geschrieben, den die Zeitung am 27. August veröffentlichte. Und wenn ich ihn heute lese, dann erinnere ich mich genau an das, was ich damals abgespielt habe und wie stolz ich war, dass ich dabei sein durfte und nicht nur im Fußvolk, sondern dort stand, wo die Presse stand. Der Redakteur fand über dieses Kriegerfest auf dem Germaniaplatz in Borbeck die folgenden Worte: Wir sind bereit zu jeder Stunde, überschrieb er ihn. Offen und furchtlos sehen die alten Soldaten den kommenden Ereignissen ins Auge. So lautete es weiter in der Überschrift. Und schließlich treuer Appell als Auftakt zum Borbecker Kriegerfest. Das waren also die bombastischen Worte in der Überschrift des Artikels, der dann wie folgt lautete: In ernster, bewegter und mit großen geschichtlichen Ereignissen angefüllter Zeit begeht heute die Ortsgruppe Borbeck des Nationalsozialistischen Reichskriegerbundes über die Militärkameradschaft Vogelheim ihr diesjähriges Bundesfest. Zu einer ergreifenden und feierlichen Stunde wurde der Treueappell und die Ehrung der Gefallenen gestern am Vorabend des Festes am Germania-Denkmal, das in würdigem Schmuck erstrahlte. Die Borbecker Bevölkerung war herbeigeeilt, um zusammen mit den alten Kriegern diese ernst feierliche Stunde in einmütiger Geschlossenheit und Bereitschaft zu begehen. Nach dem Aufmarsch der Krieger machte sich Ortsverbandsführer Bergwerksdirektor Paul Wüstenhöver zum Sprecher aller alten Kriegerkameraden. Es ist uns alten Soldaten Herzensbedürfnis, so sagte er, am Vortage eines solchen Festes soldatischer Tradition zunächst derer zu gedenken, die im Kampf um die Freiheit und Größe ihres Vaterlandes ihr Leben dahingegeben haben. Als Soldaten sind wir uns bewusst, dass wir unserem Vaterlande zu jeder Stunde in Not und Gefahr zu dienen haben. Und so stehen wir auch jetzt und alle Zeit bereit, wenn uns die Pflicht widerrufen sollte. Das jetzige Großdeutschland, aufgebaut durch unseren Führer Adolf Hitler, wird besser noch als früher die geschichtlichen Aufgaben erfüllen, die uns durch die Vorsehung gestellt sind. Mit Stolz und Genugtuung blicken wir nach den Jahren des Verrats und der Wehrlosigkeit auf unsere heutige Wehr. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft stehen wir unseren Mann. Wir wollen den Frieden, aber einen Frieden, der auch unser Lebensrecht und freie Entwicklung verbürgt. Es geht nicht an, dass uns heute noch von neidischen Gegnern das vorenthalten wird, was für uns Lebensnotwendigkeit und Ehre bedeutet. Mit dem Stolz auf die Gegenwart verbinden wir uns heute gedanklich mit unseren gefallenen Kameraden des Weltkrieges, die ihr Herzblut dem Vaterland geopfert und, das können wir heute wohl sagen, ihr Leben nicht umsonst dahingegeben haben, nachdem die Ehre unserer braven und tapferen Soldaten durch unseren Führer Adolf Hitler wiederhergestellt ist und wir mit Stolz und Ehrfurcht auf die gefallenen Helden zurückblicken können. Wir gedenken dabei gleichzeitig der Opfer der Bewegung, die wie unsere Soldaten in treuer Pflichterfüllung ihr Letztes und Bestes für die Wiedergeburt des Vaterlandes zum Opfer gebracht haben. Im Namen des Ortsverbandes des NS Reichskriegerbundes lege ich zu Ehren aller unserer im Weltkrieg zu Lande, zu Wasser und in der Luft gefallenen Helden diesen Kranz nieder und schließe selbstverständlich auch alle die schweren und heldenhaften Opfer der nationalsozialistischen Bewegung mit ein. Nachdem die Weise vom guten Kameraden verklungen war, rief der Ortsverbandsführer aus: Ich bitte Sie, meine Kameraden, mit mir zu geloben, dass auch wir, wenn das Vaterland wieder ruft, unsere Pflicht tun werden, da, wohin wir auch immer gestellt werden, so wie es unsere gefallenen Helden vor uns getan haben. Dann wurde
der Zapfenstreich gespielt. Der Ortsverbandführer schloss die weihevolle und von Ernst der Zeit getragene Stunde mit den Worten: Nachdem wir in feierlicher Weise unserer toten Helden gedacht haben, tritt das Leben mit seinen großen Aufgaben wieder in den Vordergrund. Es ist nicht Soldatenart, den Kopf hängen und sich von den Ereignissen treiben zu lassen. Wir sind gewohnt, den Dingen offen und furchtlos ins Auge zu sehen und zu marschieren, um so die Geschicke zu meistern. Wir wissen, was wir unserem Führer schuldig sind, und deshalb bitte ich Sie, mit mir einzustimmen in dem Ruf, unser geliebtes Vaterland, unserem Führer Adolf Hitler, ein dreifaches Sieg heil. Das war der Bericht des Redakteurs in der Zeitung, und zu denen, die Sieg heil schrien, gehörte auch ich damals. Die Worte, die Generaldirektor Wüstenhöver, er war zuständig für die Schachtanlagen Wolfsbank, Helene, Levin, Amalie, die er dort ausgesprochen hat, trafen den gleichen Akzent und die gleiche Richtung, die Goebbels kurz davor auf dem Gaufeld ausgesprochen hatte. Wüstenhöver, ein Mann, der heute noch hoch geehrt wird in Borbeck. Das Germania-Denkmal steht heute noch. Auf dem Sockel steht ein Vers, der vielleicht nicht wörtlich zitiert, aber dennoch im Kern so lautet: Den Gefallenen zur Ehre, den nachkommenden Geschlechtern als leuchtendes Vorbild. Wenige Tage nachdem Wüstenhöver diese Sätze gesprochen hatte, brach der Zweite Weltkrieg aus.
Denn meine Sehnsucht erkennt, was in mir brennt.
Ich kann mich noch gut an jenen 1. September erinnern. Ich kam morgens wie gewohnt zur Geschäftsstelle in die schmale Straße und erhielt sofort den Auftrag, nach Essen zu fahren, um wichtige Meldungen für die Zeitung vom Deutschen Nachrichtenbüro abzuholen. Was die Technik betrifft, war sie damals nicht so ausgeprägt, dass Fernschreiber und Computer in jede Redaktionsstube gingen. Wir waren eine kleine Zeitung. Und dort, wo heute die Gebäude der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und der NRZ in der Sachsenstraße sind, befand sich die Rheinisch-Westfälische Zeitung, der Reichsmann-Grohne Verlag, der diese Zeitung herausgab. Und im Obergeschoss dieses Hauses war das Deutsche Nachrichtenbüro untergebracht. Jede Zeitung hatte dort ein kleines Fach, in der wichtige Sachen gelegt wurden. Und wenn es sich um ganz besonders wichtige Ereignisse handelte, dann hat man sie durch das Deutsche Nachrichtenbüro telefonisch angekündigt und darum gebeten, sofort jemanden zu schicken, der diese Sachen abholte. Ich wurde beauftragt, mich sofort mit dem Zug nach Essen zu begeben. Das kam fast jeden Tag vor, dass ich eben zum Deutschen Nachrichtenbüro hin musste. Aber da war eine ganz bestimmte Zeit immer vorgegeben. Ich glaube, nachmittags fuhr ich eben schnell nach Essen, um die Post für die Redaktion aus dem Fach beim Deutschen Nachrichtenbüro zu entnehmen. Aber jetzt kam die Nachricht, wichtige Meldung, sofort jemand schicken. Sie kündigte an, dass der Führer sprechen wird. Wenn ich mich nicht irre, war das um 11 Uhr oder 12 Uhr eine Sitzung des Reichstages in der Krolloper in Berlin. Wir erhielten auch schon sofort Mitteilung kurz danach, dass aus dieser Rede einiges sofort, nachdem sie gesprochen war, für uns bereit liegt. Und dort in dieser Rede hat er dann den Satz gesprochen: Ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Ich war hingerissen von dem, was ich hörte, wahrscheinlich genauso begeistert wie die Leute, die in der Krolloper jetzt dem Führer zujubelten. Es gab sicherlich vielleicht nicht eine solche Begeisterung wie 1914, so überschwänglich. Aber diese Begeisterung entwickelte sich erst, als wenige Tage nach diesem Überfall auf Polen sich herausstellte, dass die deutsche Wehrmacht vormarschierte. Dieser Blitzkrieg in Polen, den ich begleitete, also mit einer Begeisterung habe ich immer die Sondermeldungen ins Schaufenster gehängt. Und mit einer Begeisterung ständig, wir hatten unten am Schaufensterrand eine Bildleiste. Und als die ersten Bilder vom Kriegsschauplatz kamen, dann habe ich sie also begeistert dort ausgestellt. Und ich war eigentlich trotz der Begeisterung dann immer noch ein bisschen betrübt. Ich glaubte, die Mutter hätte mich zu spät geboren. Ich glaubte, dass ich nicht dabei sein durfte bei diesem heroischen Krieg, der um Deutschlands Ehre ging. Und der Blitzkrieg in Polen deutete an, dass der Krieg nur kurze Zeit dauern würde. Nun, das ist anders geworden. Ich erinnere mich noch an ein Erlebnis. Eine kleine Zeitung kann auch Anzeigen sehr gut gebrauchen. Und eines Tages erschien eine riesige Anzeige der Stadtverwaltung Essen, die all das regelte, was jetzt auf die Menschen zukam, wo die Lebensmittelversorgung, die Frage der Arbeitszeiten, die Frage der Kriegssteuern, die Frage Luftschutz, Verdunkelung und all diese Geschichten geregelt waren. Eine große Anzeige, die, ich glaube, über 2 Seiten ging, gab bekannt, wie viel Lebensmittel der Einzelne jetzt auf Marken bekam und wo man diese Marken bekommen könnte. Und unsere Zeitung hatte diese Anzeige nicht bekommen. Ich erinnere mich, dass man mich bat, mit einem kleinen Trick doch noch in den Besitz dieser Anzeige zu kommen. Und es ist uns gelungen. Wir haben dann anderen Tags die Anzeige bringen können. Ich habe angerufen bei der zuständigen Stelle der Stadtverwaltung und habe, während andere in der Geschäftsstelle miteinander sprachen, redeten und sagten, warum nicht und so weiter, habe ich mich gemeldet, habe gesagt, hören Sie, ich kann mich hier nicht mehr retten. Unsere Geschäftsstelle steht voller Leser, die uns immer wieder fragen, warum habt ihr die Anzeige nicht? Und diese Demonstration hat dann die Stadt veranlasst, uns für den nächsten Tag die Anzeige zu geben. Das sind meine Erinnerungen an den Kriegsausbruch. Was dann folgte, war furchtbar. Wüstenhöfer hat Worte gebraucht, die heute wieder aktuell sind. Deutschland, alles für Deutschlands Ehre, Heldentum, Sterben fürs Vaterland, Deutschland, Deutschland über alles. Ich war nicht der Einzige, der begeistert war, aber ich war einer der wenigen aus meiner Generation, die dieses Inferno überleben durfte. Und wenn ich mir diesen Satz heute auf dem Germania-Denkmal ansehe, den Lebenden zur Erinnerung, den kommenden Geschlechtern als leuchtendes Vorbild und dabei die Worte Wüstenhöfers betrachte, euer Sterben war nicht umsonst, dann sage ich, von den vielen Schulkameraden, deren Gebeine irgendwo in Europa verstreut auf den ehemaligen Kriegsschauplätzen begraben sind oder die im Bombenhagel ihr Leben verloren, spricht heute keiner. Ihr Leben, das sie verloren haben, kann ihnen keiner wiedergeben. Ihr Sterben war sinnlos. So sehe ich das heute. Und die nun folgenden Ereignisse, die ich hautnah erleben durfte, bestätigen diese meine Einschätzung.